Gepriesen sei der Name des Herrn, Leute. Hey, so schön euch zu sehen an diesem Ostersonntag. Von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Hey, wir feiern heute Gottesdienste an diesem Auferstehungstag in Ansbach, in Erlangen, auch hier in Nürnberg. So viele Leute sind online mit dabei. Hey, wie wär's, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben? So, so stark. Und ich möchte natürlich diesen Ostersonntag mit dem Ostergruß starten. Ja, das machen ja Christen überall auf der Welt schon hunderte von Jahren. Und es war der Gruß, mit dem sich die Christen auch damals begrüßt haben. Und ich weiß, es gibt immer die Leute, die sind da zu cool und machen da nicht mit. Ich war früher auch so. Aber vielleicht magst du jetzt trotzdem mitmachen, okay? Wer von euch macht alles mit? Okay. Wer von euch meldet sich nicht, egal was ich frag? Okay. Hey, vielleicht wollt ihr einfach alle mitmachen. Und es ist so, ich sag, der Herr ist auferstanden und ihr sagt einfach, er ist wahrhaftig auferstanden, sagt ihr dann. Okay, seid ihr dabei?
Ja.
Der Herr ist auferstanden!
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Preist den Herrn. Das war jetzt zum Warmwerden, okay? Jetzt nochmal richtig Attacke, oder? Weil das ist ein Bekenntnis, Leute, eine Proklamation in die sichtbare und unsichtbare Welt. Also wir proklamieren das und ich sag euch, Leute, da zittert die Finsternis, ja, wenn wir das hier rausposaunen, dass Jesus lebt. Amen? Ja, Leute labern da draußen so viel Stuss, da dürfen wir jetzt mal laut rufen, dass Jesus lebt. Amen? Der Herr ist auferstanden! Halleluja. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus. Oh, danke, Jesus. Oh, der Herr lebt. Und ich möchte sagen, weil er lebt, ist er auch erlebbar, ist er auch erfahrbar. Schau mal, was Paulus schreibt in Römer 8, Vers 11. Er sagt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wo ist er? Er lebt in euch. Hey, und gemeint sind all die Menschen, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben, Kinder Gottes. Und Paulus beschreibt das und sagt, hey, der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat vor 2000 Jahren, der lebt auch in euch. Boah, das ist schon Power, Leute, das ist schon der Hammer. Und dann sagt er, und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch eure sterblichen Leiber, euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Es kommt einen Tag, da wird eine Posaune erschallen. Und da werden wir auferstehen. Wir werden auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Wir werden auferstehen, weil er den Tod besiegt hat. Wir werden auferstehen, weil er auferstanden ist. Und weil er lebt, werden wir leben. Also, was da Ostern passiert ist vor 2000 Jahren, das war der absolute Hammer, und ich möchte hinzufügen, aber auch du wirst eines Tages auferstehen. Und noch was, Ostern ist nicht nur ein One-Time-Event, sondern es ist heute erlebbar. Du kannst auch heute auferstehen. Du sollst sogar auferstehen, weil Jesus sagt auch zu dir, komm heraus. Wo soll ich denn herauskommen? Komm heraus aus deiner Sünde. Komm heraus aus deiner Schuld. Komm heraus aus deiner Religiosität und komm hinein in ein Leben der Fülle mit mir. Hey, so wie Jesus gestorben ist mit weiten Armen am Kreuz, so steht er mit weiten Armen vor jedem Einzelnen von uns und er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid. Womit beladen? Beladen von Schuld, beladen von Sünde. Kommt zu mir, ich will euch erquicken. Ich will euch neues Leben schenken. Jesus lebt. Und weil er lebt, ist er auch erlebbar. Und wir haben einen jungen Mann in unserer Kirche, der heißt Tim, und der hat wirklich Jesus erlebt. Er hat erlebt, wie Jesus sein Leben verändert hat. Und wir wollen uns mal sein Lebenszeugnis anschauen, mit einem offenen Herzen und einfach hören, was Gott Wunderbares in seinem Leben getan hat. Schaut euch das mal an.
Hallo, mein Name ist Tim, ich bin 29 Jahre alt und ich bin am Standort Ansbach zu Hause. Ich bin heute hier, weil Jesus in meinem Leben gewirkt hat und ich dieses Zeugnis mit euch teilen möchte. Der Glaube war früher für mich eher ein abstraktes Konzept. Ich habe mir es immer so vorgestellt wie ein alter weißer Mann im Himmel, der ja weit weg von meinem Leben ist und der in Kirchen wohnt oder in Kirchen zu begegnen ist. Ich ging früher ja so ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr in die Kirche, ja, um dort eine vermeintliche Pflicht zu erfüllen als Christ. Für mich war er einfach nicht in meinem Leben. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Ein persönlicher Rückschlag hat mich dazu gebracht, dass ich mir die Fragen des Lebens stelle. Also wofür lebe ich eigentlich? Und was ist Liebe, was ist Leid? Oder was ist der Sinn des Lebens? Und zwar, ich kam im Teenageralter mit meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin zusammen. Und über beide Teenageralter und die Sexualität kam auch immer öfter dazu. Und ja, dies führte auch immer öfter zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Eines Tages hat dann sie verspürt, eben die Beziehung zu beenden aufgrund des Glaubens, weil sie der Meinung war, dass der zwischen uns stand. Und das war so der Auslöser für mich, wo ich mich gefragt habe, okay, gibt es da wirklich einen Gott? Oder warum beendet man eine Beziehung nach 8 Jahren nur für Gott oder nur für den Glauben? Erst das war so der Zeitpunkt, wo ich mich erst damit beschäftigte. Ich ging dann mal in den Gottesdienst, um ja nicht wegen dem Glauben oder wegen Gott, sondern erstmal nur um sie zu sehen. Aber was ich dort erfahren habe, das hat mein Herz aufs Tiefste bewegt und auf eine Weise, wie ich nie geglaubt hätte. Weil die Predigt und auch die Gemeinschaft dort und auch der Lobpreis ich nie so hätte mir vorstellen können. Und ja, ich habe die Situation dann während der Predigt einfach nicht mehr ausgehalten und musste dann während der Predigt auch den Gottesdienstsaal verlassen. Ja, war dann erstmal in meinem Auto gesessen und habe erstmal nur geweint. Und ja, das war für mich so das Zeichen, okay, es ist was Wahres dran. Es gibt einen Gott und er hat nach mir gesucht. Und das war so der Moment auch, wo er mich dann gefunden hat. Wochen danach ging ich auch immer öfter wieder in den Gottesdienst, aber dann eben nicht mehr wegen ihr, sondern wegen ihm, also wegen Gott, weil er ja so einen tiefen Frieden in mein Herz gelegt hat, den ich einfach nicht mehr vermissen wollte und den ich jeden Sonntag dann eben dort gesucht hatte. Gott ist heute mein bester Freund, er ist für mich das Wichtigste, er ist so für mich die Quelle der Liebe, der Hoffnung, jeden Tag aufs Neue. Er ist immer da in meinen Höhen, aber auch in meinen Tiefen und er ist für mich real. Er ist mein Papa, er ist in jeglicher Situation bei mir. Mit diesem Zeugnis möchte ich euch sagen, dass Gott genauso wirken kann bei euch, als er bei mir gewirkt hat. Vor allem jetzt an Ostern, wo ja er ans Kreuz für uns gegangen ist, an Karfreitag, wo er sich für uns hingegeben hat. Er hat sich für dich und für mich hingegeben. Und an Ostern feiern wir einfach, hey, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er real ist und dass es kein abstraktes Konzept ist mit keine Religion oder keine Tradition und er nicht nur in Kirchen zu finden ist, sondern er einfach überall erfahrbar ist und erlebbar, im Alltag, auf der Arbeit, zu Hause und in Familie.
Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen. Hey, so ein starkes Wort. Ja, Jesus ist erlebbar. Ja, er ist erfahrbar und du darfst ihn auch erleben. Tim hat darüber geredet, dass Jesus nicht einfach gekommen ist, um uns eine Religion zu geben, sondern um uns Leben zu schenken. Und mein Thema auch für diese Predigt ist, dass Jesus König ist. Und er möchte König sein in deinem Leben. Weißt du, die meisten Menschen und auch so Gelehrten, die allermeisten Leute vielleicht auch, die du kennst, die mit Gott nichts am Hut haben, in den allermeisten Fällen haben die Leute ein Problem mit dieser Auferstehung. Denk mal darüber nach, also mit der Weihnachtsgeschichte, ja, Jesus geboren, mit der können wir uns identifizieren, weil wir alle sagen, naja gut, wir sind auch alle irgendwann auf die Welt gekommen, vielleicht hast du irgendwelche Bilder gesehen, ja, oder deine Eltern haben dir was davon erzählt, nun, ich hoffe nicht in einem Stall, aber wir alle sind irgendwann auf die Welt gekommen und wir können uns da mit Jesus identifizieren, auch dass Jesus lebte. Die allermeisten, wirklich Atheisten und auch Agnostiker, müssen zugeben, den historischen Jesus, es gab wirklich einen Mann, der hieß Jesus Christus von Nazareth und er lebte. Das ist bewiesen, das ist die bestbelegteste Tatsache der Antike. Und dieser Mann Jesus, er lebte wirklich. Er war auf dieser Erde Und wir können uns damit identifizieren, weil wir leben ja auch. Come on, ja, du sitzt hier, wir hören meine Stimme und du lebst. Preist den Herrn dafür. Aber auch, dass Jesus gestorben ist, auch damit können wir irgendwie was anfangen. Weil wir, vielleicht bist du in deinem Leben mal mit dem Tod konfrontiert worden, aus dem Familienkreis oder Bekannte. Und du weißt einfach, hey, ja, wir alle werden mal sterben. Wir alle werden mal sterben. Kein Mittel gegen den Tod. Es gibt nichts, keine Erfindung gegen den Tod, sondern egal wie reich du bist, egal wie arm du bist, egal wie groß du bist, egal wie klein du bist, egal wie gesund du dich ernährst und wie viel Sport du treibst, du wirst irgendwann sterben. Gute Nachricht, oder? Ja, ich weiß nicht. Aber wir alle werden irgendwann mal sterben und wir können uns damit identifizieren. Ja, Jesus ist auch gestorben. Ja, come on. Jesus ist gestorben. Aber diese Auferstehung, das ist wirklich der Herzschlag der Botschaft von Jesus. Jesus hat immer wieder gesagt, ich werde für euch sterben, aber ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Ey, und denk mal darüber nach. Also Jesus hat nicht nur seinen Tod prophezeit, sondern auch seine Auferstehung. Ich meine, er hat sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, oder? Ich meine, dass er stirbt, ja, come on, Jesus, wir werden alle mal sterben. Ja, aber ich werde wieder auferstehen. Und Jesus redet mit seinen Jüngern drüber. Er sagt, hey Leute, der Tempel, ich werde ihn abreißen, nach 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Jünger sagen, na ja, Jesus, also ehrlich, nach 3 Tagen, weißt du, wie lange wir an diesem Tempel gebaut haben? Jahrzehnte. Und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und Jesus sagt, hey Leute, ich rede über meinen Leib. Ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Sie hätten es eigentlich wissen müssen. Sie haben es aber nicht verstanden. Und es gibt eine Situation, da holt Jesus seine Jünger zu sich. Und falls du das noch nie gehört hast, also Jesus war auf dieser Erde ungefähr 33 Jahre, wurde er alt. Und am Ende seines Lebens holte er so seine Jünger um sich herum. Die waren alle recht jung. Und er stellt ihnen eine super wichtige Frage. Und die Frage lautete, was sagen die Leute da draußen eigentlich, wer ich bin? Und er war kurz davor, gekreuzigt zu werden, ans Kreuz zu gehen. Und er fragt sie, was sagen die da draußen? Ja, was ist so die Straße? Was sagt die Straße über mich? Ja, was reden die Leute auf den Marktplätzen? Und dann kommen die Jünger und sagen, ja, Jesus, also manche sagen, du bist Elia. Andere sagen, du bist Jeremia. Andere Leute sagen, du bist Johannes der Täufer. Und weißt du, Jeremia, Johannes der Täufer und Elia, sie haben alle was gemeinsam, sie waren alle Propheten. Und was sie gesagt haben, waren, ey, die Leute da draußen, ganz viele sagen, hey, du warst ein Prophet. Andere sagen, hey, du bist einfach ein richtig, richtig weiser, guter Mann. Du bist echt ein Gelehrter, ein Rabbi. Jesus, deine moralischen Lehren und was du hier bringst, hey, das ist richtig gut für uns. Und Jesus hört sich all das an und ehrlich gesagt, das ist alles das, was Menschen heutzutage oft immer noch über Jesus sagen. Ist das, was viele Religionen über Jesus sagen. Ja, ist das, was der Buddhismus über Jesus sagt. Jesus war ein weiser Mann. Ist das, was der Hinduismus über Jesus sagt. Jesus war ein weiser Gelehrter. Ist das, was der Islam über Jesus sagt. Jesus war ein Prophet. Und das ist das Judentum über Jesus sagt. Wenn sie es über ihn sagen, wenn, dann war er ein Rabbi und ein Gelehrter. Und dann kommt die wichtigste Frage. Nachdem Jesus sich das alles angehört hat von seinen Jüngern, schaut er sie an und fragt sie, was aber sagt ihr, wer ich bin? Was denkst du, wer bin ich? Und verstehst du, deine Aussage über Jesus, das, was du über Jesus glaubst, ist entscheidend. Und er fragt sie, und ehrlich gesagt, das ist eine tricky question, weil du willst diese Frage nicht falsch beantworten, weil, okay, warte mal, Jesus war 3,5 Jahre lang mit uns unterwegs. Ich muss jetzt echt aufpassen, was ich sage, weil ich will ihm schon das Gefühl geben, dass er 3,5 Jahre lang einen guten Job gemacht hat. Und wir halbwegs verstanden haben, um was es hier geht. Und dann gab es einen, der hieß Simon. Jesus hat den später dem Namen Petrus gegeben. Simon Petrus. Und Simon Petrus, schau dir mal seine Aussage an über Jesus. Er sagt in Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was sagt ihr, wer ich bin? Und Und ich meine, Petrus war ganz oft der Erste, der irgendwas gesagt hat. Und in dem Fall hat er was richtig Gutes gesagt. Du bist der Christus. Du bist nicht irgendein Christus, denn es gab viele Christusse, es gab viele, die behaupten, sie seien der Messias, es gab viele religiöse Leute, viele Religionsstifter, aber du bist kein Religionsstifter, du bist der Christus. Du bist der, über den die Schriften reden. Du bist der, von dem im Alten Testament, von den Patriarchen und den Propheten bezeugt ist. Du bist der Christus. Du bist der Gesalbte Israels. Der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, du bist nicht einfach ein Prophet, du bist nicht einfach ein weiser Mann und ein guter Gelehrter oder irgendein Rabbi, sondern du bist der lebendige Sohn, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Du bist ja nicht selber drauf gekommen, mein Vater im Himmel hat es dir gezeigt. Von einem Menschen kannst du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sag mal eine Gemeinde. Und alle Mächte der Hölle können hier nichts anhaben. Also, als Petrus das gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, dann hat Jesus gesagt, hey, diese Proklamation, das ist das Fundament und auf diesem Fundament möchte ich meine Gemeinde bauen. Auf welchem Fundament? Dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und dann sagt er, auf diesem Grund möchte ich meine Gemeinde bauen. Das Wort, liebe Ecclesia Church, was hier für Gemeinde steht, im Altgriechischen, ist das Wort Ecclesia. Sagt mal Ecclesia. Ja, Halleluja. Ja, manche sagen immer Ecclesia oder so, ja. Ecclesia, Ecclesia. Weißt du, und Ecclesia, die Übersetzung von Ecclesia ist nicht Kirche. Kirche, das Wort Kirche gibt es im Neuen Testament nicht. Die Übersetzung an dieser Stelle für das Wort Ekklesia ist ein, es sind die Herausgerufenen. Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen. Wovon herausgerufen? Herausgerufen aus einem römischen und jüdischen System. Hier sind Menschen, die wurden herausgerufen aus einem römischen System. Sie haben sich versammelt. Und nicht mehr Cäsar war ihr König, sondern Jesus war ihr König. Sie unterstellten sich nicht Cäsar, sondern sie unterstellten sich Jesus. Verstehst du? Das ist mehr als einfach nur ein religiöses Setting. Jesus hat hier kein religiöses Setting gestartet, sondern er hat gesagt, hier kommen Menschen zusammen, die herausgerufen wurden aus einem römischen System, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und sie kommen zusammen mit einer Proklamation, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir müssen das verstehen, okay? Es ging hier nicht um ein religiöses Setting, was Jesus gestiftet hat. Jesus war vielmehr ein Herrscher, ein König und ein Politiker als ein Religionsstifter. Deswegen regt mich das total auf, wenn man sagt, ja, es gibt vier große Weltreligionen, und man packt irgendwie Buddha, Mohammed und Konfuzius und Jesus in eine Schublade. Pack Jesus bloß nicht mit Buddha und Mohammed und Konfuzius in eine Schublade. Der gehört da überhaupt nicht rein. Der hat diese drei Männer erschaffen. Jesus ist der König, der König und der Herr der Herren. Das hat nichts mit Religion zu tun. Überhaupt nicht. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu stiften. Er ist gekommen, um Menschen zusammenzuholen aus allen Gesellschaftsschichten, die sagen, Jesus, du bist jetzt unser König. Wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Du bist unser König. Nun, das wird ganz besonders deutlich an der Art und Weise, wie Jesus Christus festgenommen wurde. Nun, Jesus hat immer gepredigt, ich bringe ein Reich, ich bringe das Königreich Gottes, das Königreich Gottes. Wenn du das Königreich Gottes mal untersuchst in einem Wörterbuch im Neuen Testament, du wirst sehen, fast ausschließlich, was Jesus gelehrt hat, immer gesagt, das Reich Gottes, das Königreich ist so, das Königreich ist so. Und du merkst, Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu bringen, er ist gekommen, um ein Königreich zu bringen. Und in diesem Königreich ist er König. Als sie Jesus festgenommen haben, dann brachten sie Jesus in ein Gericht, und es war das Gericht der Pharisäer und auch der Sanhedriner. Das war die damalige religiöse Elite. Und sie haben Jesus gepackt und sie haben ihn auf den Stuhl gesetzt und sie haben gesagt: Jesus, du behauptest, du bist der Sohn Gottes und du bist ein Prophet. Stimmt das? Und Jesus hat nicht ein Wort gesagt. Und dann kam irgendein Pharisäer, hat ihn ins Gesicht geschlagen. Was antwortest du dem hohen Priester nicht? Und Jesus hat nichts gesagt. Gar nichts. Und dann haben sie ihn genommen und dann haben sie gesagt: Mit dem Typen hier kommen wir so nicht weiter. Wir bringen ihn zu Pilatus. Und als er dann bei Pilatus war, und Pilatus war damals der römische Statthalter, eingesetzt von Caesar für die ganze Region, der König in dieser Region, der Statthalter, der regierende Abgesandte von Rom. Und auf einmal war Jesus vor diesem Pilatus. Und das war ein Big Guy, der hatte richtig was zu sagen, der hatte richtig was zu melden. Und das Interessante ist, Pilatus redet mit Jesus nicht darüber, ob er der Sohn Gottes ist, ob er ein Prophet ist, sondern was fragt Pilatus Jesus? Er fragt ihn: Bist du ein König? Schau mal, was wir lesen in Matthäus 27, Vers 11. Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter: Bist du der König der Juden? Fragte dieser ihn. Und das ist das erste Mal, dass Jesus seinen Mund auftut. Ja, es ist, wie du sagst. Endlich ist er im richtigen Gericht. Endlich rede ich in einem Setting, wo ich hingehöre. Denn ich bin ein König. Ich bin nicht gekommen, um Religion zu bringen. Wenn ich käme, um Religion zu bringen, dann lass mich bei den Pharisäern, dann lass mich bei den Sanhedrinern, dann lass mich bei den Schriftgelehrten. Aber ich bin kein Religionsstifter, ich bin ein König. Bist du der König der Juden? Ja. So ist es. Und es ist interessant, denn Pilatus schaut ihn an und sagt: Hey, dir ist schon klar, Jesus, ich habe die Macht, dein Leben zu nehmen. Ich habe die Macht, dich am Leben zu erhalten. Ich trage hier einen Ring und das ist der Siegelring von Caesar. Du weißt schon, dass was du hier sagst, ist entscheidend, weil ich habe die Macht, dich entweder gehen zu lassen oder dich zu töten. Und Jesus, weißt du, Jesus schaut Pilatus einfach nur an und sagt, was er eigentlich sagt, ist: Pilatus, weißt du, du hast gar keine Ahnung, was du da sagst. Denn diese Macht, die du da gerade ausübst, die hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Ich könnte jetzt Myriaden von Engeln anrufen, sie würden sofort kommen, alles platt machen und ich wäre frei. Aber weil mein Vater im Himmel möchte, dass ich mein Leben hingebe am Kreuz, unterstelle ich mich seinem Willen. Aber du bringst mich nicht um. Ich gebe mein Leben hin. Ich bin ein König, der sein Leben hingibt. Und auf einmal verstehen wir, was es bedeutet, dass Jesus König ist. Er ist gekommen, um ein Reich zu bringen. Er ist gekommen, um seine Feinde zu besiegen und sein Reich zu bringen. Ich bitte schon mal das Worship-Team, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Ich möchte euch sagen, Ecclesia Church, Jesus ist König. Ob du glaubst oder nicht, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht, er ist König. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Er ist König, er war schon immer König und er wird immer König bleiben. Er sitzt auf dem Thron und er ist König. Die Frage der Fragen lautet aber: Ist er auch dein König? Ist Jesus dein König? Hast du ihn gekrönt? Weil wenn Jesus nicht dein König ist, dann bist du dein König. Entweder Jesus sitzt auf dem Thron deines Herzens oder du sitzt drauf. Und ich möchte dir sagen, das Leben funktioniert nur, und davon bin ich überzeugt, das Leben hat nur dann Sinn, wenn er in unserem Leben thront. Denn er löst das Sündenproblem, er löst das Schuldproblem und er löst die Sinnfrage deines Lebens auf. Und heute dürfen wir ihn zu dem König unseres Herzens machen. Wir werden jetzt gemeinsam ein Vortragslied hören und ich möchte einfach so euch bitten auch, dass ihr euch diese Frage stellt, ist Jesus mein König? Während ihr diese Musik hört auch, was ist deine Antwort? Tu dein Herz weit auf. Jesus möchte Einzug halten in dein Leben und du darfst ihn heute zu dem König deines Herzens machen. Amen.